Generell war die Verpflegung in den Konzentrationslagern sehr dürftig und sie wurde im Laufe des Krieges immer schlechter. Viele Häftlinge litten jahrelang an Hunger, was mich auf die Frage bringt, wie die Verpflegung im Konzentrationslager Flossenbürg war.
Der Franzose Henri Margraff beschreibt in seinem Buch Le Serment de Kirman, zu Deutsch Der Schwur von Kirman, die Situation in Flossenbürg. Er wurde 1920 in Saverne im Elsass geboren und studierte Jura an der Universität von Straßburg. Henri Margraff wurde als Mitglied des französischen Widerstands verhaftet und 1944 nach Flossenbürg deportiert. Er arbeitete dort für Messerschmitt in der Rüstungsproduktion.
Les travaux du camp étaient des travaux d'extermination en rapport avec la nourriture qui nous était donnée, soit 375 grammes de pain, dit drèche de brasserie, et 1 litre de soupe à midi au début. Cette ration devait diminuer de plus en plus et, aux approches de notre délivrance par les Américains, elle était réduite à un pain de 1,6 kg pour 24 détenus.
Die Arbeit in dem Lager war eine Vernichtungsarbeit im Verhältnis zu dem Essen, das wir bekamen. Und zwar mittags 375 Gramm Brot, das sogenannte Treber der Brauerei und 1 Liter Suppe am Anfang. Diese Ration sollte sich immer mehr verringern und als die Befreiung durch die Amerikaner näher kam, mussten wir uns mit 1,6 Kilo Brot für 24 Häftlinge begnügen.
Es wurde also das Prinzip Vernichtung durch Arbeit verfolgt, was sich auf die Ernährung der Häftlinge übertragen lässt. Dennoch gab es bezüglich der Nahrungssituation zwischen den einzelnen Konzentrationslagern gewisse Unterschiede, wie Léon Calembert, der auch in einem Außenlager in Dresden war, am Ende des Krieges berichtet. Er wurde 1910 in Ougré bei Lüttich in Belgien geboren. An der Universität von Lüttich studierte er Biologie und ist Ingenieur geworden. Er schloss sich dem Widerstandsnetz Les Amis de Charles an und wurde aus diesem Grund verhaftet. 1945 wurde er nach Flossenbürg deportiert.
Par rapport au régime de Flossenbürg, la nourriture avait encore fortement diminué. Le matin, on distribuait une tranche de pain sec, le plus souvent, parfois frottée de margarine. À midi, une soupe légère à base de farine indéterminable. Le soir, une soupe aux épinards, aux choux, aux rutabaga, déshydratés. Les pommes de terre, que quelques prisonniers épluchaient à longueur de journée, étaient réservées aux SS, qui s'arrangeaient avec les cuisiniers et aux capots qui accédaient à la cuisine. Im Vergleich zu Flossenbürg gab es hier noch weniger Nahrung. Morgens teilte man eine Scheibe Brot aus, die meistens trocken, manchmal aber mit Margarine bestrichen war. Mittags gab es eine dünne Suppe auf unbestimmbarer Mehlbasis. Abends bekam man eine Suppe mit Spinat, Kohl oder ausgetrockneten Steckrüben. Kartoffeln, die einige Gefangene den ganzen Tag schälten, waren der SS, die sich mit den Köchen abgesprochen hatte, und den Kapos, die Zutritt zur Küche hatten, vorbehalten.
Doch nicht nur das Essen war kostbar, da es insgesamt zu wenig und viel zu schlechtes, nicht selten verdorbenes Essen gab. Sogar Geschirr stellte einen wertvollen Besitz dar. Da es sich dabei nicht um etwas Selbstverständliches handelte, war die Gefahr groß, dass Häftlinge es sich gegenseitig stahlen. Auch Stehlen war letztlich Ausdruck des individuellen Überlebenskampfes. Der Kauf von Lebensmitteln war grundsätzlich möglich, doch hatte kaum einer Geld dafür und war deren Qualität sehr mangelhaft. Auch dass die Autoren Calembert, Schrade und Margraff der Nahrungsmittelversorgung in ihren Berichten nicht sehr viel Raum geben, weist bereits auf die Dürftigkeit der Lebensmittel hin.
War die Versorgung der Frauen ebenso mangelhaft?
Auch weibliche Häftlinge wurden in den Außenlagern des Konzentrationslagers Flossenbürg schlecht versorgt. Dies beschreibt Eliane Chanin-Garot so.
La faim chronique, avec juste une ration de survie qui ne compensait pas la dépense d'énergie qu'on nous imposait, c'était terrible. Cela créait un fond de psychisme lancinant, obsédant, qui pouvait prendre le pas sur toute autre préoccupation. Il est bien connu que les déportés, hommes et femmes, ont passé bien du temps à se raconter de gargantuesques gueuletons, à échanger des recettes ruisselantes de crème fraîche, deux par douzaine et de sucre comme s'il en pleuvait. René, comme moi, Nous nous sommes refusés cette illusoire compensation, sans doute parce que notre physiologie et nos habitudes alimentaires exclues du marché noir, autant par manque de moyens financiers que par éthique, nous privaient un peu moins que d'autres camarades, mais aussi parce que nous avions d'autres refuges, d'autres compensations imaginaires puisées dans notre culture. Der ständige Hunger mit nur einer Essensration, die nur zum Überleben genügte und die nicht unseren Energieverbrauch deckte, war unerträglich. Das erschuf im Inneren etwas Quälendes und Beherrschendes, das alle anderen Sorgen in den Hintergrund rücken konnte. Es ist wohl bekannt, dass die Deportierten, sowohl Männer als auch Frauen, einige Zeit damit verbracht haben, über unersättliche Fressgelage zu erzählen, Rezepte, die von Crème fraîche, einigen Dutzend Eiern und Zucker triften, so als ob es diese regnen würde. René und ich, wir verweigerten uns dieser illusorischen Kompensation, wahrscheinlich weil unsere Physiologie und unsere Essengewohnheiten, durch die wir vom Schwarzmarkt, genauso wie durch den Mangel an finanziellen Möglichkeiten, wie durch ethische Prinzipien, ausgeschlossen wurden, uns ein bisschen weniger als den anderen Häftlingen nahm, aber auch weil wir andere Fluchtorte, andere fantastische Bewältigungsstrategien hatten, die wir aus unserer Kultur herausholten.
Iliane Janin-Garot beschreibt den extremen Hunger, den die Häftlinge erleiden und um den alle Gedanken kreisen. Sie merkt auch an, dass die Häftlinge sich oftmals auf dem Schwarzmarkt Lebensmittel kauften, doch diese waren sehr teuer.
Gab es dennoch Möglichkeiten, wie man trotz härtester Strafmaßnahmen, furchtbarer Arbeitsbedingungen und Nahrungsmittelknappheit das Konzentrationslager überleben konnte?
Ja, die gab es. Für viele Häftlinge war die Verbindung zur Außenwelt wichtig. Über Léon Calombert weiß man allerdings durch seinen Vater, dass er nur einen Brief anlässlich Neujahr 1945 an seine Familie schreiben konnte. Häftlinge, zu denen auch Calombert gehörte, waren von der Außenwelt abgeschnitten und konnten auch keine Pakete erhalten. Die Liste der Häftlinge, die Ende März 1945 zur gleichen Zeit wie Calombert nach Dresden verlegt wurden, endet mit: Häftlinge mit unterstrichener Nummer haben Schreibverbot. Dazu gehörte auch Calombert. Um die Individualität zu bewahren, waren auch Alltagsgegenstände wie Zeichnungen und selbstgebastelte Kartenspiele von Bedeutung.
Viele Häftlinge bemühten sich, soweit irgend möglich, dem harten Lageralltag, der von permanenter Bedrohung, von Strafen, Unterdrückung und Hunger gekennzeichnet war, etwas Eigenes entgegenzusetzen. So versuchte man einerseits, seine Individualität zu bewahren und einen Zusammenhalt untereinander herzustellen. Das bedeutete auch, Menschlichkeit in einem grundsätzlich unmenschlichen Umfeld zu leben. Andererseits war man in gewisser Weise dazu gezwungen, für sich allein zu kämpfen, um zumindest eine kleine Chance auf Überleben zu haben.